Neue Vorsätze sind nicht genug. Warum wir einander brauchen. Leute, ich freue mich riesig, am Anfang des neuen Jahres unseren Kompasstag zu machen. Für alle, die neu sind, ihr habt keine Ahnung, was das ist. Kein Stress, das wird erst nach der Jugend praktiziert. Aber auch die Predigt ist heute auf dieses Event ausgerichtet. Der Kompasstag existiert, damit wir uns als Jugend neu ausrichten. Nicht nur als gesamte Jugend, sondern jeder einzelne von euch. Jeder Teamleiter, jeder Jugendleiter, jedes Teammitglied, auch derjenige, der vielleicht noch keine Dienste hat, aber trotzdem hier regelmäßig dabei ist. Wir wollen darüber reflektieren, welche Ziele wir erreicht haben, wo wir gerade stehen und welche Ziele als nächstes anstehen. Wir stehen als Hoffnungskirche Jugend vor einem neuen Jahr. Jetzt werden die Weichen gelegt für dieses Jahr. Es erwarten uns etliche Jugendstunden, mehr oder weniger coole Predigtserien, Leseprojekte zum ersten Mal in diesem Jahr, eine mega Sommerfreizeit, so viel kann ich schon mal sagen. Zwei Hope-Nights, Grillfeste, Sporttage, Ausflüge, Weihnachtsfeier und vielleicht sogar Silvesterfeier und vieles, vieles mehr. Wir als Hoffnungskirche leisten einiges. Und an dieser Stelle, Leute, möchte ich euch persönlich sagen, ich bin stolz darauf, euer Jugendleiter zu sein. Ich liebe euch und ich würde von keiner anderen Jugendgruppe lieber Leiter sein als von euch. Noch nicht mal von der Jugend von John MacArthur. Und das hat was zu heißen, Leute. Leute, auch wenn ich das viel zu selten sage, ich habe euch wirklich, wirklich lieb. Auch wenn ihr massive Probleme habt, habe ich euch richtig lieb. Wir haben wirklich massive Probleme in unserer Jugend. Das möchte ich hier an dieser Stelle mal erwähnen. Wir haben massive Probleme, was Pünktlichkeit anbelangt, was Fristen anbelangt und noch vieles, vieles mehr. Aber trotzdem, Leute, auch wenn ihr mich richtig abstresst manchmal, ich hab euch richtig gern. Ich freue mich auf das Jahr 2020 mit euch, weil ich euch habe. Das Jahr 2020 ist da. Jeder von euch hat sich Ziele gesetzt für dieses Jahr. Auch wenn ihr das jetzt nicht niedergeschrieben habt, aber jeder verfolgt Ziele in diesem Jahr. Ich habe mir die Vorsätze von E-Man nicht durchgelesen, aber ich bin mir sicher, dass eines in seinen Vorsätzen enthalten ist. The Shocking Youth Message von Paul Washer auswendig lernen. Nicht nur jeder Einzelne hat hier Vorsätze für das kommende Jahr, sondern auch wir als Gemeinde. Und an dieser Stelle muss man fragen, warum mache ich hier diesen Unterschied? Sam Imady hat Folgendes gesagt: Das, was möglicherweise in vielen Entschlüssen und Vorsätzen für das nächste Jahr fehlt, ist die lokale Gemeinde. Während wir uns viele Gedanken über uns selbst machen, Arbeit, Studium, Ausbildung, Freundschaften, Beziehungen, Ehen. So bleibt doch die Sache mit den Vorsätzen für die Gemeinde eher eine Nebensache. Ich möchte jeden von euch fragen, wo siehst du die Hoffnungskirche Jugend am Ende dieses Jahres? Wo siehst du uns? Wo siehst du deine Gemeinde am Ende dieses Jahres? Was sind deine Vorsätze für deine Geschwister? Was sind deine Vorsätze für deine Gemeinde? Was sind deine Vorsätze, um mit deinen Geschwistern gemeinsam in Heiligkeit zu wachsen? Ist dir klar, dass du deine Gemeinde brauchst? Denn eines steht fest, lieber Bruder, liebe Schwester, alleine wirst du nicht in Heiligkeit wachsen. Zunehmende Heiligkeit ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wir wachsen nur gemeinsam und deswegen musst du dich fragen, welche Vorsätze hast du für deine Gemeinschaft? Und das gilt nicht der globalen Gemeinschaft der Heiligen, sondern für die lokale. In Hebräer 12, 15 heißt es, habt Acht aufeinander, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Habt Acht aufeinander. Was ist unsere Vision für 2020? Mein Ziel für diese Jugend ist nicht primär mehr zu tun. Tut mehr, mehr Entschlüsse, mehr Vorsätze. Das ultimative Ziel dieser Jugend soll mehr als je zuvor sein, Gott mehr zu verherrlichen und ihn mehr zu genießen als jemals zuvor. Mögen wir in diesem Jahr ein Gott hingegebeneres Leben führen als jemals zuvor. Und ich frage euch, Jugend der Hoffnungskirche, wollen wir das gemeinsam tun? Wollen wir gemeinsam in Heiligkeit wachsen, wie niemals zuvor in der Geschichte der Hoffnungskirche Jugend? Ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Ich sehne mich danach, Jesus extremst verherrlicht zu sehen in jedem Einzelnen von euch. Bevor wir in den Bibeltext schauen, den wir heute betrachten, möchte ich euch mit hineinnehmen in das Leben eines Mannes, der Großes bewirkt hat und der gerade am Anfang dieses Jahres erwähnt werden muss, weil Jonathan Edwards derjenige war, der seine berühmten Entschlüsse gefasst hat und sein Leben lang danach gelebt hat, zumindest probiert hat, danach zu leben. Viele betrachten Jonathan Edwards als den einflussreichsten Prediger, der jemals aus den heutigen Vereinigten Staaten hervorgegangen ist. Er hielt wohl die berühmteste Predigt aller Zeiten, nämlich Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Er gilt als der Theologe der ersten großen Erweckung. Es wurde auch gesagt, dass er der größte Theologe jeglicher Art war von Amerika und einer der 6 größten Theologen aller Zeiten. Wenn uns jemand etwas zu sagen hat, dann ist er das. Und ich zitiere aus seiner Biografie: Hier ist der Schlüssel. Hier ist der Schlüssel zu seinem geistlichen Wachstum. Edwards disziplinierte sich zum Zweck der Heiligkeit. Er verstand, dass das Wachstum, die Heiligkeit, dass das Wachstum in Heiligkeit keine einmalige Handlung ist, sondern ein lebenslanges Streben, das eine tägliche Entschlossenheit erfordert, um gemäß der in der Schrift gelehrten Wahrheit zu leben. Und genau das, Leute, wünsche ich mir für die Hoffnungskirche Jugend. Mögen wir uns disziplinieren zum Zweck der Heiligkeit, mehr als je zuvor. Steve Lawson schrieb: Viele, die Christus bekennen, verwöhnen sich zu Tode. Anstatt sich zur Heiligkeit zu drängen, ihre geistlichen Muskeln sind untrainiert und nicht fit. Ihr Wille ist weich und unentschlossen. Und ich möchte, dass Folgendes von Menschen gesagt wird, die die Hoffnungskirche Jugend sehen. Ich möchte, dass Folgendes von der Hoffnungskirche Jugend im kommenden Jahr ausgelebt wird. Die Hoffnungskirche Jugend ist bereit, zum Tode zu leiden. Sie drängt sich zur Heiligkeit. Ihre geistlichen Muskeln sind dick und trainiert. Ihr Wille ist stark und entschlossen. Das ist das Ziel, dem wir nachjagen, Leute. Ich möchte Jesus mehr verherrlicht sehen in jedem Einzelnen von euch als im vergangenen Jahr. Der heutige Bibeltext ist ein einziger Vers und wir finden ihn in Kolosser 3, Vers 16. Kolosser 3, Vers 16. Und hier heißt es: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Wenn ihr irgendetwas von heute Abend mitnehmt, dann dieser Satz. Damit du in diesem Jahr geistlich mehr als je zuvor wächst, muss dir deine Gemeinde so wichtig sein wie nie zuvor. Damit du in diesem Jahr mehr als je zuvor geistlich wächst, muss dir deine Gemeinde so wichtig sein wie nie zuvor. Je mehr dein Leben Hand in Hand geht mit der Gemeinde, desto mehr wirst du geistlich wachsen. Leute, und damit meine ich nicht, besucht alle Veranstaltungen. Es ist gut möglich, dass du alle Veranstaltungen besuchst und trotzdem ein isoliertes Leben führst. Wir werden gleich diesen Vers ein bisschen betrachten und schauen, was das genau bedeutet. Erstmal, Paulus schreibt diese Worte an die Gemeinde in Kolosse. Er schreibt diese Worte nicht an die Pastoren, nicht an die Ältesten, nicht an den Jugendleiter. Er schreibt diesen Vers an die gesamte Gemeinde. Es heißt nicht, ihr Prediger lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Paulus schließt die ganze Gemeinde mit ein. Er schließt dich mit ein. Jeder hier in diesem Raum ist angesprochen. Du hast die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt. Du hast die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du lehrst, dass du ermahnst, dass du andere ermutigst mit in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Vielleicht merken wir ein bisschen, welch große Verantwortung auf jedem Einzelnen von euch liegt für diese Gemeinde. Es ist nicht nur die Jugendleitung, die hier die größte Verantwortung trägt. Das stimmt auf eine gewisse Weise. Auf der anderen Seite hat jeder von euch eine sehr, sehr große Verantwortung bekommen von Gott. Leute, und bevor wir jetzt diesen Vers auf drei Bereiche anwenden, möchte ich sagen, keiner von euch kann diesen Vers erfüllen. Keiner von euch kann diesen Vers erfüllen. Wenn wir anfangen, aus eigener Kraft zu lehren, aus eigener Kraft zu ermahnen, aus eigener Kraft irgendetwas zu tun, was ist es? Es ist ein Haschen nach Wind. Wir lesen im Philipperbrief, der Herr ist es, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Also wie sollen wir mit diesem Text umgehen? Wir sollen nicht mit diesem Text umgehen und sagen, okay, ich mach das jetzt, ich schaff das. Nein, das Erste, was wir bekennen müssen, ist, ich kann es nicht. Und dieses Bekenntnis ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Zu bekennen, dass wir unfähig sind, ist der erste Schritt zur Veränderung. Das ist extremst wichtig, ihr Lieben. Wenn wir ganz praktisch bekennen, im Gebet, Gott, ich sehe, dass du mich hier dazu aufrufst, das zu tun. Ich fühle mich nicht bereit dafür. Trotzdem will ich darauf vertrauen, was dein Wort sagt, was meine Aufgabe ist. Gib mir Situationen, wo ich dir gehorsam sein kann. So kann ein Gebet aussehen, das mit einem dienenden und demütigen und flehenden Herzen vor Gott kommt, auf der einen Seite bekennt, dass man es nicht tun kann und auf der anderen Seite den Wunsch äußert, Gott gehorsam zu sein. Als nächstes möchten wir diesen Vers ganz praktisch, nachdem wir jetzt den Bogen gespannt haben, nämlich dass Gott derjenige ist, der es in uns bewirken muss, möchten wir diesen Vers auf drei Bereiche anwenden. Was bedeutet dieser Vers? Erstens für Gemeindeveranstaltungen, zweitens für den gemeinsamen Lobpreis, drittens für den Alltag. Was bedeutet dieser Vers für Gemeindeveranstaltungen, für den Lobpreis, für den Alltag? Ich fange an mit dem ersten Punkt. Was bedeutet dieser Vers für Gemeindeveranstaltungen? Zunächst einmal, Veranstaltungen sind nicht gleich Gemeinde. Es gibt etliche tote Gemeinden, die einen Haufen von Veranstaltungen haben, aber keine Gemeinde sind. Das sehen wir auch in den Sendschreiben in Offenbarung, dass Gott anderen Gemeinden sagt, du bist tot, obwohl sie viel gemacht haben. Also, wir sind keine Gemeinde, weil wir Gottesdienste feiern, weil wir Jugend feiern. Gemeinde ist kein Gebäude, Gemeinde ist keine Veranstaltung, die einen Anfang und ein Ende hat. Nein, Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, für die Christus alles ist in ihrem Leben. Wir haben heute unseren Kompasstag. Viele von euch haben ihre regelmäßigen Dienste Und das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Viele von euch machen einen mega Job, sind mega treu. Leute, an dieser Stelle, danke euch. Der Herr wird es euch vergelten. Dein Dienst in der Gemeinde geht aber weit darüber hinaus. Dein Dienst in der Gemeinde geht weit darüber hinaus, einmal im Monat die Begrüßung zu machen, einmal in der Woche Gitarre zu spielen, einmal in der Woche zu predigen, einmal in der Woche zu saugen und so weiter. Das sind gute, wertvolle und praktische Dinge, zu denen wir aufgerufen sind, aber sie sind bei weitem nicht genug. Und hier kommen wir mit etwas in Kontakt, was wir nicht erfüllen können, Leute. Ja? Wir können jetzt nicht sagen, oh, okay, das ist zu viel und ach, ich schaffe es nicht, ich fange es gar nicht mehr an. Es soll zu viel sein, damit wir sehen, wir schaffen es nicht. Versteht ihr? Unsere Vorsätze sind, glaube ich, nicht hoch genug. Wenn unsere Vorsätze so hoch sind, dass wir sie aus eigener Kraft erreichen können, dann sind unsere Vorsätze nicht hoch genug. Wir müssen Vorsätze in Gottes Wort suchen, zu denen wir befähigt werden müssen. Und wenn das passiert, Leute, dann wissen wir, Gott war es, der das in uns getan hat. Und wir können uns nicht rühmen. Und ich denke, dass es einige gibt bei uns in der Jugend, die denken, mit ihrem wöchentlichen Dienst ist ihre Aufgabe erledigt. Erstmal, lass das sacken, ja, geht jetzt nicht auf Angriff, lass es erstmal sacken. Und ich möchte euch zeigen, Leute, dass es gut ist, dass es so ist, dass es für die einen oder anderen zu viel ist. Also, viele denken, ich bringe einmal in der Woche diesen oder jenen Dienst zu tun und das ist Gemeindeleben. Fertig ist es. Jeder von euch hat unterschiedliche Begabungen. Ich bewundere es, wie einige von uns Dinge machen, die ich beim besten Willen nicht machen könnte. Und während wir alle unterschiedliche Gaben und unterschiedliche praktische Dienste haben, so werden wir dennoch alle in diesem Vers aufgerufen, diesem Befehl Gottes nachzukommen. Jeder von euch hat die Aufgabe, für geistliches Wachstum hier zu sorgen. Jeder von euch hat auf der einen Seite somit praktische Dienste und auf der anderen Seite geistliche Dienste, wenn man so will. Das bedeutet das Folgende nicht. Wenn du Begrüßungsdienst am Anfang der Jugend machst und du hast es endlich hinter dich gebracht, dann denkst du dir, ah, jetzt mit niemandem mehr reden, schnell heim und Haus des Geldes gucken. Ich habe meinen Dienst erfüllt, jetzt nur noch das machen, worauf ich richtig Lust habe. Nein, sobald du deinen praktischen Dienst erfüllt hast, dann hast du trotzdem noch deinen geistlichen Dienst, den du an deinen Geschwistern tust. Und Leute, Gott hat seine Gebote nicht gegeben, um uns einzuengen. Ich kann es nicht oft genug betonen. Gott hat seine Gebote gegeben, um uns Freiheit zu schenken. Leben in ganzer Fülle. Deswegen denkt ihr nicht, oh Gott, du verlangst ja so viel von mir. Ja, natürlich. Gott verlangt nicht so viel von dir, sondern alles von dir. So, dass du endlich begreifst, dass du das nicht schaffst aus dir. Und Jesus ist derjenige, der alles für uns gegeben hat. Mögen wir ihm alles geben. Möge das unser Herz sein, unser tiefes Verlangen, dass wir sagen, Gott, ich will dir alles geben, aber hier sehe ich Probleme, hier sehe ich Sünden, hier und hier, befähige du mich. Wie soll das praktisch aussehen? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe meinen Klavierdienst, ich heiße Emily, ich habe meinen Klavierdienst in der Anbetung beendet. Jetzt gehe ich auf die Suche nach Menschen, denen ich dienen kann, die ich ermutigen kann, für die ich beten kann, denen ich helfen kann. Jeder von euch ist dazu berufen, das zu tun. Leute, wenn du unpünktlich zu den Veranstaltungen kommst und zu den Ersten gehörst, die gehen, es ist nicht schwer zu erkennen, dass du deine Verantwortung für deine Familie nicht wahrnehmen willst. Und Leute, an dieser Stelle, jeder hier hat das Recht, Menschen auf jedwede Sachen anzusprechen. Wir wollen hier eine Kultur haben, wo man über alles in Liebe reden kann. Leute, wenn ihr irgendwas seht, wo ihr auf mich schaut und Bedenken habt, kommt auf mich zu. Wenn es einen Satz gibt, den ich nicht mehr hören kann, dann jeder fasse sich an seine eigene Nase. Leute, wir sind von Gott einander geschenkt worden, damit wir uns zurechtweisen und ermutigen. Alleine laufen wir in die Irre. Schaut euch die isoliertesten Personen dieser Zeit an und ihr werdet selbstzentrierte Personen finden, die extremst verirrt sind. An dieser Stelle, ich liebe es, mit euch Zeit zu verbringen. Ich liebe es, mit euch bis 2 Uhr nachts Plätzchen zu backen. Ich liebe es, mit euch Gemeinschaft zu haben. Ihr seid meine Familie. Und hier will ich euch herausfordern. Macht die Jugendtreffen, macht die Gemeindeveranstaltungen uncomfortable, ungemütlich. Schaut, wem kann ich dienen? Und Leute, natürlich, das sind Situationen, auf die man nicht unbedingt Lust hat. Aber hier ist man so abhängig von Gott. Wenn man sagt, okay Gott, da sitzt diese Person alleine und oh Mann, ich habe so Angst, zu dieser Person zu gehen, aber ich möchte es tun. Bitte gib mir die richtigen Worte. Ihr habt den Satz von letzten Sonntag gehört, wer nichts riskiert, betet nicht. Wir brauchen Gott nicht, um gemütliche Treffen zu haben. Wir brauchen Gott nicht, um im Internet zu surfen. Wir brauchen Gott nicht, um die simplesten Dinge zu tun. Wir brauchen Gott da, beziehungsweise wir spüren es, dass wir ihn brauchen, wenn wir Dinge riskieren. Liebe Hoffnungskirche Jugend, ich wünsche mir, dass ihr die Ersten seid bei den Veranstaltungen und dass ihr die seid, die zum Schluss gehen, die am längsten bleiben. Dass ihr diejenigen seid, die früher kommen und später bleiben, um eurer Gemeinde zu dienen. In der Kraft des Geistes. Wir kommen zum zweiten Punkt. Was bedeutet dieser Vers praktisch für den Lobpreis? Nicht umsonst wird in diesem Vers das Singen erwähnt. Damit ist nicht gemeint, dass wenn du jemanden aus der Gemeinde siehst, also die Jugend, die ersten Jugendlichen kommen hierher und du gehst zu einer Person und du stellst dich vorne dran und du denkst jetzt, okay, ich muss der Person jetzt was vorsingen. Okay, dann denkst du, okay, welches Geistliche? In Christus ist. Und alle drumherum denken sich, oh Mann, okay, so möchte ich nicht begrüßt werden. Nein, so ist das nicht gemeint, sondern ist dir bewusst, dass Lobpreis ein Gemeinschaftsakt ist? Nicht nur, um Gott zu preisen, sondern um einander zu ermutigen. Also Leute, ich weiß, wenn ich neben Leuten stehe, die singen, die in der Anbetung dabei sind, dann bin ich noch mehr dabei, dann werde ich dadurch ermutigt. Und Leute, ihr wisst, ich diene oft auf der Bühne und das, was ich von der Bühne im Lobpreis manchmal sehe, ist wirklich erschreckend. Wirklich erschreckend. Wenn du nicht mit deiner Gemeinde, deinem Herrn und Retter und Schöpfer singst, dann entgeht deiner Gemeinde Entmutigung. Du trägst nicht dazu bei, dass deine Gemeinde erbaut wird, sondern du trägst dazu bei, dass deine Gemeinde entmutigt wird. Und Leute, natürlich gibt es Situationen, wo man einfach nicht mitsingen kann. Zum Beispiel, wenn man so am Heulen ist, dass es lächerlich wäre und wenn man die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde, wenn man mit weinerlicher Stimme laut kreischen würde. Ja, das ist nicht gemeint. Wir sollten uns niemals mit dem, was wir im Lobpreis tun, ins Zentrum stellen. Niemals. Aber durch den gemeinsamen Lobpreis können wir einander ermutigen. Wir werden einander ermutigen. Aber genauso auf der anderen Seite, wenn wir es nicht tun, entgeht uns Entmutigung. Und Leute, wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber ich kann nicht singen. Leute, lasst euch das von niemandem erzählen, bitte. Okay? Wenn jemand nicht singen kann, dann soll er nicht in der Anbetung kreischen, ja? Sondern, ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich neben einer Person stehe, die schiefe Töne singt, dann werde ich dadurch 100-mal mehr ermutigt, als von einer Person, die neben mir steht und nichts macht. Okay? In Psalm 33, Vers 1 heißt es, jubelt ihr Gerechten, jubelt über den Herrn, den Aufrichtigen geziemt Lobgesang. Dieser Vers zeigt uns, diejenigen, die gerechtfertigt sind durch das Blut Christi, für sie ist es normal, zu lobpreisen und zu singen. Und ich möchte euch in eine Begebenheit mit hineinnehmen, die ihr alle erlebt habt. Und zwar die letzte Weltmeisterschaft. Deutschland gegen Schweden. Entscheidendes Spiel. Die Nachspielzeit ist abgelaufen. Alles, was bleibt, ein Freistoß. Toni Kroos. Der Pfiff kommt und alle wissen, wenn dieser Ball nicht reingeht, ist Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden. Was später passiert ist, aber... Dramatischer Moment. Pfiff. Er passt zu... Wer war das? Reus, genau. Reus hält den Ball an. Toni schießt. Tor. Jetzt erinnert euch an diese Situation. Gab es irgendjemanden, mit dem ihr das geschaut habt, der sich gedacht hat, soll ich jetzt aufstehen und jubeln? Oder soll ich... Ich stehe mal auf. Ja. Nein, ich erinnere mich, als ich diese Szene geguckt habe. Ja? Ich habe Leute gesehen, die in der Anbetung so stehen. Aufspringen, kreischen, jubeln, weil ein bescheuerter Ball in ein rechteckiges Ding da geballert wurde. Da frage ich mich, Leute, irgendetwas stimmt nicht. Also, was ist größer? Was ist größer? Der Schöpfer oder ein Fußball? Also, Leute, lasst uns Gott als denjenigen sehen, der er ist. Er ist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Müssten wir nicht über ihn am meisten jubeln? Müssten wir nicht völlig in Lobpreis ausbrechen, wenn es heißt, komm, lass uns unserem Retter singen? Liebe Hoffnungskirche Jugend, lasst uns eine singende Jugend sein für unseren Herrn. Drittens, was bedeutet dieser Vers für den Alltag? Ist es nicht interessant, dass Paulus hier nicht ergänzt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, wenn ihr Jugend habt, wenn ihr Gottesdienst habt, wenn ihr Gebets- und Bibelstunde habt, wenn ihr Teenie-Stunde habt. Nein, lasst es reichlich unter euch wohnen, Punkt. Ist es nicht interessant, dass Paulus hier diese Bildersprache verwendet? Ich meine, jeder von euch hat schon mal mit einem Menschen gewohnt, ob das jetzt Mutter, Vater oder Familie ist oder Ehefrau. Jeder von euch weiß, es kommen ungemütliche Situationen. Und Simeon ist heute nicht hier, deswegen benutze ich einfach mal das Beispiel. Ja, manchmal wünsche ich mir, er hätte nicht bei mir zu Hause gewohnt. Ja, aber ich kann nichts machen. Trotzdem ist er da. Ja, er ist da. Und wir wohnen zusammen, wir müssen klarkommen. Tag und Nacht. Leute, und genau diese Bildersprache verwendet Paulus hier, um uns zu zeigen, hey, genauso wie zum Beispiel ein Ehepartner nicht einfach für eine gewisse Zeit bei dir wohnt, an Mittwoch, Donnerstag und Sonntag, nein, er wohnt 24/7 bei dir. Und genauso soll das sein für das Wort Gottes in uns, in unserer Jugend, in unserer Gemeinde. Es kann nicht sein, dass wir mit Jesus nichts zu tun haben wollen, aber dann Freitag, Lobpreis machen, Predigten hören und Sonntag auch und dann gehen wir in den Montag rein und wir sehen nichts davon. Unter der Woche ist eigentlich eine extrem kritische Zeit. Ihr alle kennt es. Ich kenne es, wenn wir ein mega Wochenende hatten, ja, Zerballerungspredigt am Sonntag gehört haben und ich denke mir, boah, ach du liebe Güte, können wir das nochmal hören? Und dann kommt der Montag und du denkst dir, oh Mann, ey, noch 5 Tage und dann ist wieder Jugend. Diese Tage sind für mich die schlimmsten. Und jetzt die Frage, Leute, an euch, was macht ihr unter der Woche? Dieser Vers ermahnt und ermutigt euch, singt. Preist den Herrn, seid dankbar in euren Herzen. Wo findet dieser Vers Raum an eurem Montag, an eurem Dienstag, an eurem Mittwoch, an eurem Donnerstag, an eurem Freitag? wo ermutigst du deine Geschwister unter der Woche? Wo wirst du ermutigt unter der Woche? Leute, an dieser Stelle möchte ich euch ganz mal sagen, ganz ehrlich mal sagen, wir haben ein Problem damit, uns ermutigen zu lassen. Ich sag euch warum. Ihr alle kennt diese Begebenheit, man trifft sich und wie geht's dir? Ja, gut. Aber es geht einem nicht gut. Und wisst ihr, was ihr damit macht, wenn ihr sagt, ey, mir geht's gut, aber es geht mir eigentlich nicht gut? Dann raubt ihr eurem Nächsten die Möglichkeit, euch zu ermutigen. Ihr raubt dem anderen die Möglichkeit, dass er diesem Befehl Gottes, euch zu ermutigen, nachkommen kann. Und deswegen, Leute, lasst uns eine ehrliche Gemeinde sein. Wenn es dir nicht gut geht, dann sagt es. Bitte deine Geschwister um Hilfe. Bitte deine Geschwister um Gebet. Wir sind hier nicht eine Ansammlung von Frommen, die keine Probleme haben. Ich will, dass wir eine Ansammlung sind von Leuten, die sich bewusst sind, dass sie Sünder sind, dass sie Schwächen haben, dass sie Fehler haben. Jeder von euch braucht Ermutigung unter der Woche. Und wenn du anfängst, das zu machen, dann wird eine Kettenreaktion entstehen. Niemand braucht das dringender als unter der Woche. Da, wo du zu Hause allein bist, da, wo du dich fragst, ob irgendjemand an dich denkt, da, wo du alleine mit Sünden kämpfst, da, wo du vielleicht dein wahres Gesicht zeigst, da, wo du vielleicht deine Maske abziehst, die du in der Gemeinde aufhast, da brauchst du deine Gemeinde am allerdringendsten. Nehmt euch die Zeit, Leute. Kontaktiert euch gegenseitig. Auch die Älteren aus der Gemeinde, auch die Jüngeren. Frag, wie geht's dir? Und dann antwortet die Person und darauf fragt ihr, so, wie geht's dir wirklich? Macht Bibellesepläne zusammen. Lest Bücher zusammen. Macht feste Telefonatstermine aus. Schreibt es in euren Terminkalender. Das kann wirklich viel bewirken. Leute, was würde passieren, wenn wir diesen Vers in der Kraft des Heiligen Geistes ausleben? Möge die Welt, wenn sie in unsere Gemeinde schaut, erkennen, dass hier Menschen sind, für die Christus alles ist in ihrem Leben. Und möge sich das gerade unter der Woche zeigen. Liebe Hoffnungskirche Jugend, lasst uns eine Jugend sein, die sich vor allem unter der Woche umeinander bemüht und gegenseitig liebt. Heute haben wir gesehen, wie groß deine Verantwortung ist, die du für deine Gemeinde hast. Und wenn du keine feste Gemeinde hast, du brauchst eine feste Gemeinde. Diese Verantwortung kannst du nicht ohne deine Geschwister tragen. Du brauchst deine Geschwister. Niemand von uns ist immer stark, niemand von uns ist immer schwach. Wir kommen zum letzten Punkt, wo ich noch mal ganz kurz etwas über den Kompasstag sagen möchte und dann sind wir auch schon am Schluss. Genau dafür haben wir den Kompasstag ins Leben gerufen. Am Kompasstag soll jeder neu auf das schauen, was Jesus für seine Braut getan hat. Damit wir neu anerkennen, dass er der Herr ist der Gemeinde. Und wenn er der Herr ist der Gemeinde, dann entscheiden nicht wir darüber, wie wir Gemeinde ausleben, sondern er. Er hat uns erkauft. Er ist derjenige, der uns nun sagt, was in seiner Gemeinde zu tun ist. Wir können nicht hingehen und sagen, so stelle ich mir Gemeinde vor, so will ich es und so nicht. Nein, wir schauen Gottes Wort. Er ist derjenige, der Herr ist der Gemeinde und deswegen ist er auch derjenige, der entscheidet darüber, wie wir in der Gemeinde leben. Diesen Satz hatte ich letztes Mal auch schon gesagt. Die Gemeinde wurde dir geschenkt, aber genauso wurdest du der Gemeinde geschenkt. Die Gemeinde ist ein Geschenk Gottes an dich und du bist ein Geschenk Gottes an die Gemeinde. Und dort, wo du deine Gaben einbringst, die Gott dir gegeben hat, nicht für dich selbst, sondern für deine Gemeinde, da blühst du auf. denn du wurdest geschaffen, nicht zum Nehmen, sondern zum Geben. Und dich völlig zu verlieren in Christus Jesus. Was ist der Kompasstag? Am Kompasstag soll sich jeder Einzelne in seinem Dienst, sowohl praktisch als auch geistlich, wie eine Kompassnadel neu ausrichten. Wenn du zu unserer Jugend gehörst, regelmäßig kommst und noch keinen Dienst hast, komm auf mich zu. Jeder darf nur maximal ein Team leiten und aber in mehreren Teams mitarbeiten. Ich gehe jetzt ein paar organisatorische Dinge durch, weil wir das jetzt gleich machen werden. Also, wir behandeln mit allen Teamleitern in ihren Teams die Fragen, wo waren wir, wo sind wir, wo wollen wir hin? Und diese Fragen sollen uns helfen, kontinuierlich in Wachstum zu leben, kontinuierlich weiterzugehen, voranzugehen. Leute, ich bin mega begeistert, wie viele von euch mit Begeisterung dabei sind. Ohne euch gäbe es keine Jugend. Und das, was ihr hier tut, Leute, auch wenn wir alle zusammen hier keinen Cent davon sehen, dann wissen wir, wir werden reich belohnt werden in der Ewigkeit dafür. Jesus sagt, selbst wenn du ein Glas Wasser, danke Marc, deinem Nächsten bringst, die wird es nicht unentlohnt bleiben. Wie viel mehr alles andere, was wir für den Herrn tun. So, jetzt noch ein paar grobe Rahmenpunkte. Wir haben insgesamt 9 Teams. Ich gehe die Teams ganz kurz durch, okay? Wir haben das Design-Team, wir haben das Welcome-Team, das unten an der Tür die Leute begrüßt und nach der Jugendstunde auf die neuen Leute zugeht. Wir haben das Begrüßungsteam am Anfang der Jugend, was die Jugend begrüßt und die neuen Leute begrüßt. Wir haben den Lobpreisdienst. Wir haben das News-Team, wir haben das Media-Team, wir haben das Organisationsteam. Wir haben das Gebetsteam und, helft mir, Technik, ganz genau, Arthur. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe noch keinen Dienst, an diesen Orten könnte ich mich vorstellen, kommt jetzt, wenn die Teams sich treffen, einfach dazu. Schaut hinein und schaut, ob das was für euch ist. Und Leute, wenn ihr keinen Dienst habt und euch jetzt sagt, okay, das hat mich jetzt wirklich überhaupt nicht angesprochen, sucht euch trotzdem ein Team. Okay? Weil eines steht fest, auch wenn wir unsere Gaben vielleicht noch nicht sehen, Gott belohnt Treue. Das heißt, wenn du treu bist in Dingen, die du vielleicht jetzt, wo du dich jetzt vielleicht nicht selbst eingeordnet hättest, Gott wird dich über mehr stellen. Gott wird dich lenken und führen an den Ort, wo du aufblühst. Und zum Schluss möchte ich euch noch einen sehr, sehr krassen Abschnitt aus diesem Buch hier vorlesen. Und hier heißt es für die Aufnahme Effiziente Leiterschaft, der Führungsziel Jesu, Myron Rush. Ich habe jedoch beobachtet, dass das Leistungsniveau in christlichen Organisationen im Allgemeinen niedriger ist als das in weltlichen. Im Namen der Liebe und des Verständnisses wird den Menschen in christlichen Organisationen erlaubt, mit dermaßen schlechten Leistungen davonzukommen, dass ihnen dafür in weltlichen Organisationen gekündigt würde. Es gibt keine Entschuldigung für niedrige Qualitätsnormen unter Christen. Unser Anliegen ist das Wichtigste der Welt. Wir verfügen über die Kraft Gottes, die unsere Mission und Arbeit unterstützt. Wir sind beauftragt, unsere Arbeit so zu tun, als ob wir sie direkt für den Herrn täten. Was brauchen wir da eigentlich sonst noch zur Motivation für ein hohes Leistungsniveau? Ich habe viele christliche Leiter sagen hören, wir können von unseren Leuten nicht so viel verlangen wie andere Organisationen, weil unsere Stellen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern besetzt sind. Satan liebt diese Entschuldigung. Er will ganz bestimmt keine christlichen Leiter, die von ihren Mitarbeitern viel verlangen. Leute, wir sind am Ende. Ich möchte ein Jugendleiter sein, der viel von euch verlangt. Und ich entschuldige mich, dass ich im Jahr 2019 nicht so viel von euch verlangt habe. Ich verspreche euch, ich werde mich bessern. Und für das Jahr 2020 werde ich weit mehr von euch verlangen. Lasst uns beten.